Ja, ich bringe ganz herzliche Grüße mit aus unserer Heimatgemeinde, aus der Evangeliumschristengemeinde Berlin-Marzahn. Das ist im tiefen Osten von Berlin. Und sie lassen euch ganz herzlich grüßen. Und es ist für uns eine große Freude, hier zu sein als Familie. Wir sind sehr eng verbunden mit euch, auch wenn wir nicht so häufig hier sind. Aber Esther, meine liebe Frau, die ist, hat tiefe Wurzeln in dieser Gemeinde. Sie ist hier getauft worden, hat ihre Teenie-Zeit hier erlebt und wir sind sehr verbunden und es ist großartig zu sehen, wie Gott seine Gemeinde baut an jedem Flecken dieser Welt. Ich möchte mich ein bisschen entschuldigen für meine Stimme. Irgendwie hat eine Erkältung mich... Bitte? Irgendwie habe ich mir eine Erkältung eingefangen und klinge eher wie ein Brombeer, ausgerechnet, wenn ich über das Lob Gottes reden möchte, aber das tut ihm nicht zur Sache. Gott kann aus jedem Mund sich Lob hervorholen. Ja, ich möchte euch mitnehmen in eine Reise in das Lukas-Evangelium in Kapitel 2. Und wir werden uns dort, wir werden ein bisschen unsere Zelte aufbauen in den Versen 21 bis 35. Weihnachten ist immer eine großartige, ein großartiges Fest. Ich glaube, jeder von uns freut sich über Weihnachten. Jeder von uns sehnt sich an Weihnachten herbei. Wir feiern Advent. 4 Wochen lang bereiten wir uns vor für Weihnachten. Und jeder, der noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, spätestens mit dem 4. Advent, wird er zwangsversetzt in Adventsstimmung, auch wenn ihm nicht danach zumute ist. Aber jeder von uns, wir lieben die Weihnachten. Und das ist eine großartige Zeit, über Gott nachzudenken. Wir haben gerade eben im letzten Lied gesungen, wer ist der Mittelpunkt des Lebens? Gott selbst. Der Mittelpunkt von Weihnachten ist nicht das Kind in der Krippe. Der Mittelpunkt von Weihnachten ist Gott selbst. Weihnachten ist großartig. Weihnachten, ich vergleiche Weihnachten immer mit einem Diamanten, der angestrahlt wird von einem hellen Lichtstrahl. Und an Weihnachten sehen wir die Eigenschaften Gottes am allerdeutlichsten und am allerklarsten. An Weihnachten treffen alle Eigenschaften Gottes zusammen. Natürlich sieht man sie überall verstreut in der Bibel. Gottes Eigenschaften, seine Treue, seine Güte, seine Gerechtigkeit, seine Liebe, seine Gnade. Aber ich denke, an Weihnachten, da treffen sie wie ein Lichtstrahl zusammen. Und wo scheint ein Diamant am hellsten, wenn er angestrahlt wird? Auf einem schwarzen Samthintergrund. Und das ist, wenn wir uns bewusst werden, wenn wir uns die Herrlichkeit Gottes bewusst werden, im Gegensatz zu unserer dunklen und finsteren Sündhaftigkeit, dann wird die Herrlichkeit Gottes umso größer, umso heller, umso erhabener. Und das ist, was wir heute Morgen tun wollen. Mein Ziel ist, dass wir Gott loben für das, was er ist und für das, was er tut. Gott ist wirklich wert, angebetet zu werden. Gott ist wert, gepriesen zu werden. Gott ist es wert, weil er erhaben ist. Und Weihnachten macht uns so unmissverständlich deutlich, dass Gott nicht nur der ferne und erhabene Gott ist, nicht nur der Gott, der über den Himmeln thront, dessen Fußschemel die Erde ist, der über den Cherubinen ist, sondern Weihnachten macht deutlich, dass Gott auch der nahe Gott ist, der unmittelbare Gott, der liebende Gott, der sich uns zuneigt. Nun, ich möchte, dass wir uns heute Morgen freuen in angemessener Art und Weise, dass wir die Schönheit und die Herrlichkeit und die Kostbarkeit der Eigenschaften Gottes uns ansehen. Habt ihr festgestellt, wenn Gott im Alten Testament oder vor allem, ich meine die Psalmen, die sind das Lobgesang, das Liederbuch der Kinder Israels und das Liederbuch der ersten Christen. Und warum wird Gott dort immer angebetet? Habt ihr schon mal beobachtet? Warum preisen die Menschen Gott oder ehren Gott? Immer aus zwei Gründen. Für das, wer er ist und für das, was er tut. Das heißt, immer für die Eigenschaften Gottes und immer für das, was er tut. Und das wollen wir heute auch tun. Ich möchte euch mahnen in dieser, ich meine, bei all der Freude ist die Weihnachtszeit auch wahrscheinlich eine der hektischsten Zeiten, die es gibt im ganzen Kalenderjahr. Und ich möchte euch warnen, zur Wachsamkeit. Es könnte nämlich gut möglich sein, dass du beraubt wurdest. Nun, vielleicht denkst du, oh, und du greifst schnell zu deinem Portemonnaie und denkst, oh, vielleicht sind noch alle Karten da und alle Scheine, die sind wahrscheinlich noch alle da. Dieser Raub, der hat nichts mit deinem Portemonnaie zu tun. Und ich kann dich beruhigen, die Finanzen sind alle in Ordnung. Aber es könnte gut möglich sein, dass du beraubt wurdest, dem Hauptzweck von Weihnachten zu kurz zu kommen. Nämlich du wurdest möglicherweise beraubt, in angemessener Art und Weise dir Zeit zu nehmen, über Weihnachten nachzudenken. Möglicherweise wurdest du nicht von einem menschlichen Dieb beraubt, sondern von dem Dieb der Seelen, in angemessener Weise über das Geschehen an Weihnachten nachzudenken und in angemessener Weise zu reagieren auf das, was an Weihnachten geschehen ist. Möglicherweise wurdest du beraubt, Gott in angemessener Art und Weise Ehre und Lob zu bringen. Und das ist mein Wunsch, dass wir Gott heute loben und ihn ehren. Und ich habe die Predigt betitelt mit den Worten, das Lob Gottes ist die einzig richtige Antwort auf Weihnachten. Das Lob Gottes ist die einzig richtige Antwort auf Weihnachten. Lass uns Lukas 2 aufschlagen und wenn ihr die Bibel zur Hand habt, dann möchte ich euch bitten, mit mir den Abschnitt zu verfolgen. Und ich bin gestern nochmal drüber gestolpert und war ein bisschen überrascht. Die Geburt Jesu Christi, die wird uns nur in 7 kurzen Versen geschildert. Und wisst ihr, was der Rest des Kapitels ist? Beinahe fast der gesamte Rest ist, wie Menschen auf diese Geburt reagieren. Nicht nur Menschen, sondern sogar Engel. Das heißt, die Geburt ist so kurz, aber was Lukas beschreibt in dem zweiten Kapitel, fast im ganzen Kapitel, ist die Reaktion von unterschiedlichen Menschen und sogar von Engeln. Und dann sehen wir in Kapitel 2, Vers 14, die Engel, sie erscheinen über den Feldern von Bethlehem und was tun sie? Sie loben Gott. Und dann sehen wir die Hirten, sie gehorchen den Engeln und sie gehen nach Bethlehem und sie kehren zurück. Was tun sie? Sie loben Gott. Und dann finden wir einen Mann mit Namen Simeon, den wir uns heute Morgen ein bisschen genauer ansehen wollen. Und was tut er? Er lobt Gott. Und dann finden wir eine andere alte Frau, eine Prophetin mit Namen Hannah. Was tut sie? Genau das Gleiche. Sie lobt Gott. Nun, ich denke, wir haben in unserer modernen Gesellschaft es ist uns entgangen, was es bedeutet, zu loben oder zu preisen. Ich habe es vorhin in den Gebeten schon gehört, einige haben Gott gepriesen. Und wenn wir unsere Kinder fragen oder die Teenies, was bedeutet preisen? Also ich glaube, fast niemand, der nicht in eine Gemeinde geht, nimmt dieses Wort in den Mund. Es ist uns entgangen, was es bedeutet, etwas zu preisen. Höchstens, wir kennen es außer, wenn wir etwas anpreisen. Nun, dieses Wort wird heute nicht mehr so verwendet, aber wir verwenden es in einem anderen Zusammenhang. Es bedeutet in der Regel gut sprechen über. Und wer spricht gut über etwas? Wir verwenden es meistens in einer anderen Art und Weise, und zwar im großen Stil. Es wird groß Geld dafür ausgegeben, nämlich es wird in unserer Zeit meistens Werbung genannt. Werbung preist etwas an. Werbung hat ein Objekt und zeigt alle Facetten. Und in der Regel, wahrscheinlich kennt ihr euch besser, aber ich kenne mich auch sehr gut, wenn ich von etwas sehr begeistert bin, dann spreche ich die ganze Zeit davon. Wenn ich eine neue Kamera habe oder irgendwie ein neues Gerät, dann sage ich all meinen Freunden, was es alles kann, die besonderen Eigenschaften, warum diese Kamera besonders hervorsticht, warum dieses Gerät besonders großartig ist. Das ist Lob. Man preist etwas an. Man macht Werbung dafür. Und das ist was wir über Gott tun sollen. Wenn wir Gott preisen, überspitzt gesagt, machen wir Werbung von Gott. Dann reden wir gut über Gott. Dann loben wir Gott. Warum? Für das, was er ist und für das, was er tut. Für 2 Dinge. Das Lob Gottes ist die einzig richtige Antwort auf Weihnachten. Alle. Wir sehen bei allen 4 Gruppen, die Lukas uns im zweiten Kapitel präsentiert, das Einzige, was sie tun, ist Gott zu loben. Das ist die richtige Antwort. Und ich möchte, dass wir uns das Beispiel von Simeon heute Morgen ansehen und wir werden 3 Eigenschaften, 3 Merkmale sehen, wie Gott gebührend die Ehre gegeben wird. Wir werden sehen, Simeon, er erwartet die Erlösung. Simeon, er würdigt die Erlösung, das heißt, er schätzt sie, und Simeon hat ein rechtes Verständnis von der Erlösung. Lass uns die Vers 21 lesen, die Einleitung zu der Begebenheit, die dann letzten Endes im Tempel geschieht. Lukas Kapitel 2, und ich lese erstmal nur Vers 21. Simeon erwartet die Erlösung, sehen wir, und dann in dem ersten Punkt. Und als 8 Tage vollendet waren, dass man ihn, also Jesus, beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Nun, wenige Tage, 8 Tage genau nachdem Jesus geboren wurde, wurde er beschnitten nach dem Gesetz. Und seine Eltern, Maria und sein Stiefvater, Josef, die waren erpicht darauf, das Gesetz peinlichst genau einzufüllen. Und so beschneiden sie ihn am 8. Tag. Sie waren erpicht darauf, alles zu tun, was Gott gesagt hat. Nämlich sie geben ihm sogar den Namen, den der Engel Maria genannt hatte. Und Lukas berichtet dann in Vers 22, und hier findet ein Zeitsprung statt. Lukas sagt nicht, dass das genau 32 Tage später stattfindet, aber wir wissen es. Und dann lesen wir in Vers 22, lass uns Vers 22 lesen. Hier gehen sie dann hinauf nach Jerusalem, und es ist genau 32 Tage später, also 40 Tage nach der Geburt. Und als die Tage ihrer Reinigung, das heißt von Maria, nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen. Nun, 2 Gründe nennen uns Lukas hier, warum Josef und Maria mit Jesus hinauf nach Jerusalem gehen. Der erste Grund ist die Reinigung. Nach dem Gesetz von Mose war eine Frau 7 Tage unrein, und dann wurden noch 33 Tage hinzugefügt, also sprich 40 Tage, und danach musste sie ein Reinigungsopfer darbringen. Bei Frauen war das doppelt so lang, nämlich 80 Tage, und in der Regel opferte man ein Lamm, oder wenn man ein Lamm nicht aufbringen konnte, dann brachte man 2 Tauben da, was sie tun. Und dann gab es noch einen zweiten Grund, warum Josef und Maria mit Jesus hinauf in den Tempel gehen, und den lesen wir in Vers 23. Lass uns Vers 23 lesen. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen, und ein Schlachtopfer zu geben nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Nun, das führt uns zurück ins zweite Buch Mose, ziemlich an den Anfang des Volkes Israel. Das Volk, das war gerade im Begriff, aus Ägypten herauszuziehen, und ihr erinnert euch sicherlich genau an die letzte Plage. Wer ist da umgekommen? Alle Erstgeburt der Ägypter, außer der Israeliten, die im Glauben handelten und Blut über ihre Türpfosten bestrichen. Und dann sagt Gott, alle Erstgeburt ist mir geweiht, mir geheiligt. Im Sinnbild auf, alle Erstgeburt ist gestorben. Und danach musste auch im Folgenden jede Erstgeburt ausgelöst werden. Und in der Regel brachte man ein Opfer da. Und das war der zweite Grund, warum sie in den Tempel gingen. Und nun berichtet Lukas über eine bestimmte Begebenheit, die an diesem 40. Tag auf dem Tempelberg stattfand. Lass uns die Verse 25 und 26 lesen. Hier taucht Simeon auf die Bildfläche. Vers 25. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und von dem Heiligen Geist war ihm ein göttlicher Ausspruch zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Nun, Lukas beschreibt hier diesen Simeon, wahrscheinlich ein älterer Mann, ein alter Greis, als gerecht und gottesfürchtig. Und eine Eigenschaft, die hebt er besonders hervor. Habt ihr darauf geachtet, welche? Er wartete auf den Messias. Wenn man das Lukas-Evangelium beginnt zu lesen, dann macht es förmlich den Eindruck, dass kein Mensch wartete. Kein Mensch wartete. Simeon war einer der wenigen, der auf die Ankunft des Messias wartete. die Priester, sie verrichteten Tag für Tag ihren Dienst in dem riesigen Tempelgebäude, aber letztendlich warteten sie gar nicht auf den Messias. Sie sagten, sie warteten, aber als er kam, warteten sie nicht wirklich auf ihn. Jeder Jude erwähnte Tag für Tag in seinen Gebeten die Hoffnung auf den Messias und letztendlich warteten sie nicht wirklich. Nun, was ist geschehen? 5000, wahrscheinlich 5000 lange Jahre sind geschehen, ohne dass der Messias gekommen ist. Und vielleicht erinnert ihr euch zurück, so die ersten Seiten vom ersten Buch Mose, Kapitel 3. Der Mensch, er fällt in Sünde und dort finden wir den ersten Hoffnungsschimmer, die erste Ankündigung auf den Messias. Wisst ihr, was Adam und Eva am Leben erhalten hat, als sie aus dem Garten Eden hinausgeworfen wurden? Es war die Hoffnung, dass ihr Same, und sie gingen in der Annahme, dass ihr direkter Sohn diesen Zustand wieder in Ordnung bringen würde, mit Gott versöhnt zu sein. Die Hoffnung war das, was sie am Leben gehalten hatte. Es hätte sonst keinen Sinn ergeben, am Leben zu bleiben. Sie sahen die Auswirkungen ihrer eigenen Sünde jeden Tag vor Augen. Wie muss es ihnen durchs Herz gefahren sein, als ihr eigenes Kind ihren Bruder ermordet und ihn meuchelmörderisch auf dem Feld umbringt? Wie muss es ihnen durchs Herz gefahren sein und sie wussten, es war alles aufgrund unserer Sünde, unserer Ungehorsam? Und wisst ihr, wie man das ertragen kann? Kein Mensch kann das ertragen. Sie konnten es nur ertragen, weil sie die Hoffnung hatten, es kommt unser Same. Und sie gingen davon aus, dass es gleich ihr Sohn ist, der diesen Zustand wieder in Ordnung bringen würde. Und Jahre vergehen und er kommt nicht. Und sie sahen, die Schuld ihrer Sünde, sie lastete so sehr auf ihnen, dass nur die Hoffnung auf den Erlöser sie am Leben erhielt. Und im Lauf dieser 5000 Jahre ist der Messias immer noch nicht gekommen. Und was ist geschehen? Was ist geschehen? Die Menschheit hat versucht, sich mit der Sünde zu arrangieren. Die Menschheit versucht nun in dieser Sklaverei weitgehend zurechtzukommen. Wir Menschen, wir haben uns daran gewöhnt, uns mit der Sünde zu arrangieren, mit ihr zu leben. Seid ihr letztens geflogen? All diese Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen, ja, man hat sich dran gewöhnt, ist es nicht so? Man weiß, man geht da durch, stellt das Gepäck aufs Band, man muss sich ja viele Teile in eine Tüte packen oder in eine Plastikschale und all diese Sicherheitsmaßnahmen. Nun, ich habe mich dran gewöhnt, ihr wahrscheinlich auch, richtig? Aber wisst ihr, warum es diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen gibt? Wir versuchen, mit der Sünde uns zu arrangieren. All der Verwaltungsaufwand, der Bürokram, wenn wir 5 Monate auf irgendeine Genehmigung warten in dreifacher Abschrift und diese 50 Seiten Kleingedrucktes, wisst ihr, was es ist? Nichts anderes ist, wie wir versuchen uns mit der Sünde zu arrangieren. Warum? Weil keiner vertraut dem anderen. Wir leben alle in dieser sündhaften Welt. Erst vor kurzem habe ich eine Kamera verkauft und nun ging es darum, wie läuft die Zahlung ab, um sicher zu sein. Warum? Einer misstraut dem anderen. Ich misstraue ihm, weil ich weiß, er betrügt oder kann betrügen und er misstraut mir, weil er denkt, ich schicke ihm statt einer Kamera eine Dose Bohnen zu. Und dann ging es lange hin und her und dann haben wir einen relativ sicheren Weg gefunden, um Geld zu transferieren. Und erstaunlicherweise, es ging dann so weit, dass ich diese Kamera dann, weil wir gerade eh auf dem Weg von Berlin hierher waren, habe ich diese Kamera in der Nähe von Stuttgart persönlich vorbeigebracht. Und dann reden wir und unterhalten uns und irgendwie dachte ich, dieser Mensch, dieser junge Mann ist anders. Und ich spreche ihn an und frage, bist du Christ? Und er sagte, ja, warum? Und ich sage, ja, ich auch, ich freue mich. Und die erste Reaktion von ihm war, dann hätten wir uns dieses lange Zeugs auch sparen können. Wir leben in einer gefallenen Welt und wir versuchen uns mit der Sünde irgendwie zu arrangieren. Wir haben uns gewohnt an die Sünde. All die Bußen, die man zahlt, alle Kontrollen, alle Sicherheitsmaßnahmen sind nur, weil wir uns mit der Sünde arrangieren müssen. Und missversteht mich nicht, ich meine nicht, dass diese Dinge schlecht sind. Ich schätze sie und ich bin so dankbar dafür, weil wir leben in dieser gefallenen Welt und wir müssen versuchen, klarzukommen. Und wir sind dankbar dafür, aber etwas dürfen wir nicht. Wir dürfen uns nicht an die Sünde gewöhnen. Und das ist, was mit dem größten Teil des Volkes Israel passiert ist. Sie haben sich gewöhnt an diesen Zustand der Sünde. Durch diese ganzen Gesetze und Regeln und Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen, die wir heute aufbauen, versuchen wir dem sündigen Herz einen Maulkorb zu verpassen. Wie einem Hund, der bellend und fletscht ist und nach Fleisch greift und beißt. Und hier und da gelingt es uns, aber hier und da kommt trotz aller Sicherheitsmaßnahmen die Boshaftigkeit des menschlichen Herzens immer noch zutage. Und dann explodiert eine Bombe oder ein Massaker geschieht. Und wir versuchen uns mit dieser Sünde zu arrangieren. Simeon, er gehörte nicht zu diesen Menschen, sondern er war einer, der wartete auf die Erlösung. Er hat sich nicht gewöhnt an diesen sündhaften Zustand hier auf Erden, sondern er wartete auf den Trost Israels. Und dessen darüber hinaus, er schätzte die Erlösung. Lasst uns weiterlesen, die Verse 28 bis 32. Lukas im zweiten Kapitel, Verse 28 bis 32. Da nahm auch er, Simeon, es Jesus, auf die Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast vor dem Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Nun, Herr, haben meine Augen dein Heil gesehen, das du bereitet hast. Ich bin überzeugt, einer der Gründe, warum wir häufig solch eine niedrige Sicht von Gott haben und warum manchmal unser Dank Gott gegenüber so kläglich und so miserabel ausfällt, ist, weil wir die Tragweite unserer Sünde nicht abgeschätzt haben. Und folglich ist für uns die Errettung nichts Weltbewegendes. Folglich ist die Errettung für uns nicht so herausstechend. Und in der Regel würden wir immer zustimmen, je auswegsloser eine Situation ist, desto gewaltiger die Errettung und desto größer ist das Lob und der Dank. Würdet ihr zustimmen? Und wir haben in unserer deutschen Sprache, in der Literatur viele Poesien und viele Geschichten, die daran anspielen. Und bis dahin gehen, dass das hoffnungslose junge Mädchen verzweifelt von einem Helden errettet wurden. Und der Dank, der ist so überwältigend, dass sie mit ihrem Leben ihm, dem Helden, zu Füßen legen. Je dunkler die Situation, je finsterer und auswegsloser die Situation, desto gewaltiger die Errettung und umso größer ist das Lob und der Dank. Und das Problem ist, dass uns das häufig nicht bewusst ist. Es war in den späten Nachtstunden am 14. April, Anfang des 20. Jahrhunderts, es war 23.40 Uhr, als die Titanic einen Eisberg rammte. Sicherlich seid ihr sehr vertraut mit dieser Begebenheit. Und letzten Endes sorgte dieses Rammen für den Untergang des Schiffes. Und nun, was nicht so sehr bekannt ist, ist, dass nur 25 Minuten später gab der Kapitän die Evakuierung des Fisches an. Er ordnete nur 25 Minuten später, ordnete er die Evakuierung an. Aber was ist passiert? Nun, es dauerte noch Stunden, bis die Titanic letzten Endes unterging. Und innerhalb der nächsten Stunden füllten sich mehrere Abteilungen mit 25 1000 Tonnen Wasser. Nur es gab ein Problem. Das Schiff sah noch sehr stabil aus. 25 Minuten, es hätten wahrscheinlich alle gerettet werden können. Außer der Tatsache, dass ein bisschen zu wenig Boote da waren. Aber das Schiff hatte in diesen ersten Stunden nur 5 Grad Neigungswinkel. Das heißt, es hatte zwar den Eisberg gerammt, ist ein bisschen geschaukelt, aber es sah gar nicht danach aus, als würde es bald untergehen. Und der Befehl zur Evakuierung, er war da, aber die meisten gehorchten ihm nicht. Die meisten sahen es als eine Übung an. Und so kam es, dass die Rettungsboote der ersten Stunden, die gefüllt wurden, halb leer heruntergelassen wurden, weil niemand gerettet werden wollte. Sie wussten nicht, wie schlimm ihre Situation ist. Sie wussten nicht, dass die Titanic dazu bestimmt ist, unterzugehen, weil sie so großartig gerammt wurde. Wir wissen über unsere ausweglose Situation der Sünde. Wir sind uns kaum bewusst, häufig als Menschen, wie auswegslos unsere Situation als Sünde ist. In Römer 6, Vers 17, da beschreibt Paulus jeden Menschen mit den Worten, sie sind Sklaven der Sünde. Jeder Mensch, der über den Planet Erde geht, ist ein Sklave der Sünde. Nun Frage an euch, ist ein Sklave per Definition ein freier Mann? Ist eigentlich schon Ironie, oder? Nein, überhaupt nicht. Ein Sklave ist nicht frei. Nun, Frage 2. Kann ein Sklave sich entscheiden, wessen Willen er tut? Nein. Er muss den Willen seines Herrn tun, richtig? Und Frage Nummer 3. Kann ein Sklave einfach so sagen, oh, ich wechsle meinen Arbeitgeber. Es tut mir leid, heute gehe ich zu einem anderen Herrn. Auch nicht. Nein, überhaupt nicht. Der Sklave ist nicht frei. Er ist ein Gefangener. Er muss tun, was sein Meister ihm vorschreibt. Und das Bild, das Paulus hier mit diesen Worten beschreibt, es kommt aus der Sklaverei. Und er beschreibt uns Menschen als Sklaven der Sünde. Er kann nicht einfach sagen, heute diene ich jemand anderem. Es tut mir leid, ich kündige. Ich habe nur 3 Stunden Kündigungsfrist. Ab morgen bin ich weg. Nein, er kann nicht einfach gehen. Hinzu kommt, dass Paulus ein sehr viel drastischeres Wort gebraucht. Er sagt, dass der Mensch tot ist in Sünde. Nun stellt euch einen Menschen vor, der ein Gefangener Satans ist. Er befindet sich in der Festung Satans. Er ist im Verlies unten eingekerkert, wo er nicht rauskommt. Und es mag sein, vielleicht hört er die Stimme der Gerechtigkeit in der Ferne, aber er ist unfähig, dieser Stimme zu folgen, weil er in Ketten liegt und mehrere Türen es verhindern, dass er hinausgehen kann. Und nicht genug damit, wenn ihr denkt, das ist schon schlimm, es wird noch schlimmer. Es wird noch hoffnungsloser für uns Menschen. In 2. Korinther 4, Vers 4, da beschreibt Paulus den Menschen so, er sagt, dass der Gott dieser Welt, das ist Satan, er hat den Menschen die Augen verblendet, dass sie den Lichtglanz des Evangeliums nicht wahrnehmen. Nun Frage, was ist schlimmer, wie verloren zu sein? Nicht wissen, dass man verloren ist, richtig? Und genau das war die Tragödie dieser Menschen auf der Titanic. Als die Titanic langsam zu sinken begann, gab es etwas, was noch schlimmer war. Nämlich es gab etwas, was gravierender war als die Tatsache, dass dieses Schiff bald auf dem Meeresgrund liegen wird. Und das war die Verblendung. Sie dachten, sie wären in Sicherheit. Was für ein makaberes Bild des Schreckens. Die Titanic ist auf dem Weg unterzugehen. Und die Menschen, sie gehen in Abendkleidung zum Restaurant, um Abend zu essen. Sie gehen in den schicksten Smokings zum Ball, um sich zu vergnügen, während das Schiff im Begriff ist, unterzugehen. Und ähnlich ist unser Zustand als Sünder. Auswegslos. Wir sitzen nicht nur in der Gefängniszelle Satans als Menschen. Schlimmer, wir sind verblendet. Das heißt, Satan, der hat unsere Augen verblendet und die Menschen, sie feiern und freuen sich am Leben, ohne zu wissen, dass sie mitten ins Verderben stürzen. Bildlich gesprochen könnte man sagen, Satan, er hat unsere Gefängniszelle der Sünde von innen hübsch tapeziert und von innen hübsch angestrichen, sodass wir uns wohlfühlen in diesem verlorenen Zustand und gar nicht hinaus wollen, um gerettet zu werden. Und Jesus, er sagt zu Recht in Johannes 8, Vers 44, er ist ein Menschenmörder von Anfang an. Und alles, was er tut, tut er aus dem Grund, weil er Gott hasst und weil er das Werk seiner Hände hasst, nämlich den Menschen. Und genau das ist der Grund, weshalb wir einen Retter brauchen. Das ist der Grund, weshalb Weihnachten notwendig ist, damit wir befreit werden aus der finsteren Klaue und aus dieser Fußfessel Satans. Christus hat die Werke des Teufels zerstört. Er hat uns die Augen geöffnet. Und lass uns Vers 29 in diesem Kapitel noch einmal lesen, wo Simeon Gott lobt und er sagt, nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, Vers 30, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast. Simeon, er sagt hier, er verwendet nicht den Begriff Messias. Er sagt, nun, meine Augen haben dein Heil gesehen. Wen haben sie gesehen? Jesus zu sehen bedeutet, die Errettung zu sehen. Und Simeon, er wusste, dass Gott Errettung zu seinem Volk bringen würde durch diesen kleinen Menschen, diesen kleinen Jungen, der wachsen würde und letzten Endes am Ende seines Lebens die Sünde tragen würde und Errettung, Erlösung möglich machen würde. Und dann heißt es in Vers 31, meine Augen haben das Heil gesehen, das wir bereitet haben. Oh nein, 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 nein. Das du bereitet hast. Es erinnert uns daran, dass die Errettung vollständig von Gott ausgeht. Die Errettung, sie wird von Gott geplant. Die Errettung, sie wird von Gott bereitet. Die Errettung, sie wird von Gott ausgeführt. Und die Errettung, sie wird von Gott angewendet. Die Errettung gehört dem Herrn. Und diese Ehre lässt sich Gott nicht wegnehmen. Errettung ist vollständig das Werk Gottes. Jesaja sagt er, es gibt keinen Gott, der mir gleich ist. Und wisst ihr, welche zwei Eigenschaften er dann sagt? Gott über sich selbst, der gerecht ist. Nun, wir kennen einen gerechten Gott. Wir können uns vorstellen, dass Gott gerecht ist. Dann dürfte er keinen von uns am Leben lassen. Und dann sagt er, ein Gott, der gerecht ist und rettet. Das ist unser Gott. Er ist gerecht und er rettet. Und halten wir uns vor Augen, wie viele unzählige Male der Satan versucht hat, diesen Samen, der in 1. Mose 3 angekündigt ist, den angekündigten Messias auszuradieren, zu löschen. Jahrhunderte um Jahrhunderte hindurch hat er versucht, den Messias nicht in die Welt kommen zu lassen. Aber Gott wacht darüber. Die Errettung gehört dem Herrn. Lass uns weiterlesen, Vers 33. Und hier sehen wir, dass Simeon ein rechtes Verständnis hat von der Erlösung. Vers 33 bis Vers 35. Und sein Vater und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit die Überlegungen vieler Herzen offenbar werden. Nun, meistens missversteht man diese Abschnitte. Es ist wie zwei Bindestriche. Eigentlich müsste es lauten, manche übersetzen das sogar in der Art und Weise, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und ein Zeichen, dem widersprochen wird, damit die Überlegungen vieler Herzen offenbar werden. Und dann kommt eine kleine Klammer hinzu und Simeon sagt, selbst zu Maria, selbst deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, was sehr wahrscheinlich darauf eine Anspielung ist an den Schmerz, den sie erfährt, als sie vor dem Kreuz ist und ihr eigener Sohn dort die Sünden aller Welt auf sich nimmt und den Zorn Gottes trägt. Mit lebhafter Stimme drückt hier Simeon aus, dass an Christus sich zwei Wege trennen. Er ist wie ein Fels in einem Bach. Und wenn ein Bach mit Wasser runterfließt, dann gibt es nur zwei Wege, wo das Wasser vorbeigeht. Entweder rechts oder links rum. Und das ist, was Simeon hier sagt, ist, jeder Mensch geht rechts oder links rum an Christus vorbei. Für die einen ist Christus, wird er zum Fall, und für die anderen wird Christus zum Aufstehen, das heißt zur Rettung. Für die einen kommen zu Fall und die anderen werden bei Christus gerettet. Er hat ein richtiges Verständnis von der Errettung. Es ist das, was Petrus ausdrückt in seinem Brief, als er von Christus als dem Eckstein spricht, den die Bauleute verworfen haben. An Christus führt kein Weg dran vorbei. Für die einen dient er zum Fall und zum Untergang, zum Niedergang. Er ist ihr Richter. Und für die anderen dient er als Retter. Die werden aufstehen. Wer ist der Mittelpunkt von Weihnachten? Es ist Gott selbst. Gott ist der Mittelpunkt. Gott ist der Held von Weihnachten. Und was ist unsere Antwort? Unsere Antwort ist das Lob Gottes. Und ich möchte euch daran erinnern, Simeon, er erwartete die Erlösung. Simeon, er würdigte die Erlösung. Und Simeon, er hatte ein rechtes Verständnis von der Erlösung. Wenn wir Gott ehren, wenn wir Gott preisen, dann loben wir Gott für das, was er ist. Und für das, was er tut. Wir loben ihn, weil er uns errettet hat. Wir loben ihn, weil er nicht nur der ferne Gott ist, sondern er ist der nahe Gott. Und ich möchte schließen, euch einmal mehr daran erinnern, das Lob Gottes ist die einzig richtige Antwort auf Weihnachten. Für dich und für mich. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Unser himmlischer Vater, in dieser Weihnachtszeit erinnern wir uns insbesondere darüber, dass du nicht nur der ferne und erhabene Gott bist, sondern dass du der Gott bist, der seine eigene Schöpfung betritt. Der Gott, der in seine eigene Schöpfung einkehrt, der sich selbst diesen Beschränkungen unterlegt, der selbst Mensch wurde, schwach, arm, alle Krankheiten trug, alle Leiden ertrug. Und Herr, du begegnest uns in deinem Sohn als Gott-Mensch, der Gott, der sich seiner Schöpfung naht und zuwendet, der gnädig und barmherzig ist. Und an Weihnachten sehen wir insbesondere, wie hell deine Eigenschaften erstrahlen, besonders im Hintergrund unserer eigenen Sündhaftigkeit und Verlorenheit. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn sandtest aus Liebe, um Rettung, Versöhnung, Erlösung, Vergebung zu ermöglichen für uns, die wir Gott ferne waren, die wir Rebellen waren, die uns gegen dich aufgelehnt haben. Und Herr, du hast uns willig gemacht, du hast uns herausgezogen aus dem Verlies und der Gefangenschaft Satans, du hast uns befreit, du hast uns Vergebung geschenkt und wir sind dir dankbar, dass wir nun einem neuen Herrn dienen. Nicht mehr Sklaven der Finsternis und Satans sind, sondern dass wir Sklaven der Gerechtigkeit geworden sind, Herr, und dass wir dir durch unser Leben dienen. Herr, gib Gnade, dass wir uns an Weihnachten daran erinnern, dass wir nicht beraubt werden durch die Geschäftigkeit unserer Zeit, dich zu loben, Herr, sondern wir wollen dich ehren, wir wollen dich loben und preisen in Worten und in Werk und wir wollen dir danken. Amen. Amen. Gerne Platz nehmen.